Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Es fehlen hunderttausende Wohnungen in Ballungsgebieten in Deutschland. Da heißt es natürlich bauen, 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 was das Zeug hält. Aber Grundstücke und auch das Bauen an sich, naja, die sind nun mal teurer geworden. Bezahlbarer Wohnraum, boah, sehr schwierig. Vielerorts Mythos und Märchen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das sein muss. Gemeinsam mit unserem heutigen Gast, Georg von Hasselt, sehen wir uns Alternativen zum Neubau an, die eine landesweite Wohnungsnot zumindest entschärfen können. Georg ist Experte, was Nachverdichtung und allgemein die intelligente Weiterentwicklung von Bestandsgebäuden angeht. Deswegen freut es mich sehr, Georg, dich heute hier als Gast beim Global Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Daniel, hallo liebe Zuhörende.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Georg, legen wir doch gleich mal los. Stell dich doch kurz mal vor, wer bist du und was machst du?
Ich bin Georg von Hasselt. Ich bin Unternehmer und Berater in München und fokussiere mich aktuell mit dem Projekt, über das wir sprechen wollen, intensiv auf die Systematisierung und Produktisierung von Dachaufstockungen zu Wohnzwecken.
Dachaufstockung zu Wohnzwecken, sehr spannendes Thema. Da hast du ja auch ein eigenes Unternehmen. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema Dachaufstockung allgemein, neue Wohnmöglichkeiten schaffen? Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen?
Da sollte ich vielleicht eine kleine Runde drehen, damit man versteht, wo ich eigentlich herkomme. Ich habe mich bisher immer sehr viel mit Software beschäftigt und, ich sag mal, Dienstleistungen, in der Regel in der Vertriebswarenrolle. Und das hat alles seinen Wert, das ist nett. Aber was den Impact angeht, wenn man jetzt nur, ich sag mal, B2B-Software und Dienstleistungen in dem Bereich anschaut, ist der Impact recht überschaubar. Und ich habe Anfang vergangenen Jahres die Situation gehabt, dass ich wieder, ich sag mal, eine kleine Zäsur hatte und überlegt habe, was machst du als nächstes? Und habe angefangen, mich mit Zirkularität zu beschäftigen. Gar nicht mal direkt mit Fokus auf Bauen, sondern tatsächlich einfach erstmal ganz allgemein. Fand das auch alles super spannend, musste dann aber relativ schnell feststellen, in der aktuellen regulatorischen Umgebung, in der wir uns nun mal befinden, Zirkularität per se ist kein Geschäftsmodell. Das heißt, ich brauche immer irgendwie einen Bezug zu etwas, das ich mache, und habe mich dann weiter umgeschaut. Und wenn man sich anfängt, mit Zirkularität zu beschäftigen, dann landet man relativ schnell bei Abfall. Und so bin ich dann zu Bau und Immobilien gekommen und habe angefangen, mich da ein bisschen reinzugraben. Ich habe ja schon erwähnt, habe mich sehr, sehr viel mit Software beschäftigt, mit der Herausforderung, dass das, was hinten rauskommt, wenig greifbar und in der Regel eben auch nicht so gut sichtbar ist. Und ich hatte Lust auf Hardware. Dass das dann jetzt, ich sag mal, gleich in Real Estate endet, das war mir nicht so ganz klar, aber das habe ich eben auch dort gefunden. Und zu Dachaufstockung konkret bin ich das erste Mal vergangenen Sommer gekommen, als ich mir im Rahmen einer Masterarbeit, die dort vorgestellt worden war, habe erklären lassen, wie sich denn so eine Dachaufstockung im Holzbau gegen einen Neubau konventionell auf der gegossenen Bodenplatte schlägt. Das wird jetzt niemanden überraschen, dass das, ich sag mal, vom Lifecycle her und von der kompletten ökologischen Bilanz natürlich besser wegkommt. Und habe mir das ein bisschen näher angeschaut. Das ist dann tatsächlich erstmal in der Schublade verschwunden, weil ich gedacht habe, okay, ich mache halt mal ein ordentliches Marktscreening in dem Bereich und noch tausend andere Dinge angeschaut. Und bin dann tatsächlich aber Ende des vergangenen Jahres wieder dahin zurückgekommen und habe mir verschiedene Studien angeschaut, um zu gucken, okay, wie groß ist denn das Marktpotenzial? Weil als Unternehmer frage ich mich natürlich als allererstes, wenn ich sowas machen möchte und insbesondere, wenn ich halt wirklich ein größeres Unternehmen aufbauen möchte, was kann ich denn damit erreichen? Und es gibt verschiedene Studien. Ich habe auch ein paar Gespräche geführt, also wir sprechen halt über ein Multimilliarden-Investitionsvolumen allein in Deutschland, das man heben kann. Und wir haben eben die Möglichkeit, in den Bereichen, wo wir Wohnraum brauchen, was in der Regel halt schon Agglomerationen sind, urbane Gebiete, neuen zu schaffen, ohne zusätzlich zu versiegeln. Und das hat mich gereizt. Und dann habe ich natürlich angefangen, mich damit technisch zu beschäftigen, festgestellt, die Physik ist nicht das Problem und bin jetzt eben gerade in der Phase, wo ich richtig in den Markt reingehe und sage, okay, wer möchte denn? Lieber Bestandshalter, warum machst du es nicht? Weil das ist das, was mich so begeistert hat, da können wir nachher auch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Es macht kaum jemand. Wir hatten irgendwie in den letzten 10 Jahren in Deutschland so um die 150 Projekte vielleicht, die ich finden konnte. Und das war's.
Ja, sehr spannend. Vor allem auch der Weg, wie du letztendlich zu diesem Geschäft gekommen bist. Vom Background her auch jetzt mehr, so sagen wir mal, im B2B-Softwarevertrieb jetzt hin in die Baubranche. Sehr spannend. Schauen wir uns doch jetzt mal im ersten Schritt an den aktuellen Stand, den Status quo hier in Deutschland hinsichtlich Wohnproblematik, auch Wohnraum, und dann später gehen wir ein bisschen genauer auf dein Unternehmen ein, was ihr da anbietet. Wie schaut es denn aktuell aus? Also kleinere Städte, gerade so in wirtschaftlich abgehängten Regionen, die sterben ja immer mehr und mehr aus, während die Großstädte geradezu boomen. Das sieht man auch so ein bisschen an den Zahlen. Ich glaube auch der Großteil der deutschen Bevölkerung, die wohnt ja in Städten, nur ein kleinerer Teil eher in kleineren Siedlungsgebieten oder Dörfern. Natürlich hat die Stadt Vorteile, kürzere Wege, Arbeit, Studium. Deswegen, viele Menschen wollen möglichst ins Stadtzentrum. Wie schafft man dann jetzt gerade in so geballten Räumen noch zusätzlichen Wohnraum, wo eigentlich ja keiner mehr fast ist?
Über Dachaufstockung habe ich ja als eine Möglichkeit schon gesprochen, was aber natürlich zusätzlich möglich ist und insbesondere in den letzten Jahren nach meinem Verständnis viel, viel relevanter geworden ist, ist auch wirklich Umnutzung, insbesondere von Büros. Ich habe natürlich, wenn ich versiegelte innerstädtische Flächen habe, sowas wie große Parkplätze, wo ich was machen kann. Also entweder, indem ich das überbaue. Da gibt es hier in München tatsächlich auch ein, zwei nette Projekte, wo dann halt der Parkplatz nach wie vor da ist. Da ist jetzt nur halt 3 oder ich glaube sogar 5 Stockwerke drüber. Ich kann darüber nachdenken, mir Hinterhöfe nochmal genau anzuschauen. Und so nachzuverdichten und dann noch was hinzusetzen, habe ich mir zuletzt mal ein Projekt aus Interesse in Coburg angeschaut, in der Altstadt sogar. Das war sehr interessant, einfach nur mal so ein paar Ideen zu nennen. Und die größten Hebel aus meiner Sicht, aus meiner Einschätzung, sind aber tatsächlich dann doch einmal die Aufstockung von Gebäuden, die schon da sind. Das ist eben mein Kernthema. Und was ich nach wie vor auch super interessant finde, ist das Thema Umnutzung mit dem, ich sag mal, ganzen komplizierten Rattenschwanz, der da hängt, ist bei mir, aber also schaue ich mir an, finde ich spannend, habe ich aber tatsächlich an der Stelle keinen Fokus drauf.
Mhm. Okay, dann springen wir doch mal so ein bisschen technisch hinein. Gebäudeaufstockung. Wer muss denn damit ins Boot geholt werden? Muss da die Stadt aktiv werden oder ist es dann mehr der Vermieter, der Eigentümer der Wohnung? Wie können wir das uns denn vom Ablauf her vorstellen und wann kommst du da ins Spiel?
Es ist sehr interessant, dass du das erwähnst, beziehungsweise so konkret danach fragst, weil meine These ist tatsächlich, dass das eins der Kernprobleme ist, warum wir aktuell so wenig Dachaufstockung gesehen haben. Ich brauche sie nämlich alle. Also angefangen von einem bestandshaltenden Unternehmen, das halt, ich sag mal erstmal, den Wunsch entwickeln muss, sowas überhaupt haben zu wollen. Weil die Gespräche, die ich bisher geführt habe, enden einfach schon damit, dass ein bestandshaltendes Unternehmen in der frühen Phase vielleicht tatsächlich mal so eine kleine Studie an Architekten gibt. Und der dann, ich sag mal, ganz wilde Ideen hat. Ich hatte ein Gespräch vor einiger Zeit, das kann ich vielleicht kurz erzählen. Ging es um ein Objekt, auch hier in München, 5-geschossig, zentrale Lage. Und das Architekturbüro hatte den Vorschlag gemacht, von den 5 Stockwerken das oberste abzureißen, um dann 2 wieder oben drauf zu bauen. Das heißt, ich kriege netto 1 Stockwerk mehr, zahle aber mindestens 2 plus Abriss. Damit ist natürlich so ein Projekt wirtschaftlich tot. Das heißt, wir haben als erstes auf jeden Fall ein bestandshaltendes Unternehmen, das sich in Anführungszeichen den Aufwand machen muss, und behalte das mit dem Aufwand mal im Hinterkopf, das in der Regel aber durch die Komplexität, die so ein Vorhaben hat, und wenn wir jetzt durch die einzelnen Stakeholder durchgehen, wirst du auch relativ schnell erkennen, warum das vermeintlich so komplex ist. Deswegen schon sagt, nee, das tue ich mir nicht an. Also vor allen Dingen dann nicht, wenn ich irgendwo noch Bauland finde und auf die grüne Wiese bauen kann. Du hast die Kommune, die Stadt im Zweifelsfall erwähnt als wichtigen Akteur in dem Zusammenhang. Und insbesondere der Genehmigungsprozess kann sehr schnell gehen, ist aber leider nicht die Regel. Und je nachdem, wo du bist, ist das der zweite Killer, also wo man dann doch feststellt, nee, Aufstockung wollen wir nicht, braucht man nicht, etc. Das heißt, da ist natürlich wie bei allen Vorhaben ein frühes Gespräch mit der Kommune vorteilhaft. Es ist dann so ein bisschen Glück, auf wen man trifft und wie man es platziert kriegt, um herauszufinden, wie das weiter aussieht. Du hast ja erwähnt, ich komme aus der Softwarewelt und habe im guten letzten Jahr einiges gelernt über Bau und auch über Immobilien. Und einer der großen überraschenden Dinge, wenn wir jetzt eine Genehmigung haben sollten, ist tatsächlich dann auch, ich sag mal, der Produktions- und Bauprozess an sich. Was ich lernen musste und was mich sehr überrascht hat, waren zwei Dinge. Erstens, der Durchschnittsarchitekt, die Durchschnittsarchitektin, wenn sie keine Erfahrung im Holzbau hat bis dato, hat auch tatsächlich Herausforderungen, das entsprechend so umzusetzen, dass im nächsten Schritt ein Holzbauer, ein Hersteller, einigermaßen effizient diesen Planungsentwurf, in Anführungszeichen, auf die Maschine bringt und kostengünstig dann nachher tatsächlich den Bau realisieren kann. Das muss ich lernen, das heißt, da redet man aneinander vorbei, was für mich natürlich super interessante Herausforderung ist. Das gilt übrigens nicht für alle. Es gibt ganz viele tolle Planerinnen und Planer, die Holzbau können und dann tritt das Problem weniger auf. Und das Zweite, was ich gelernt habe, und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Stakeholder, der Holzbauer kann das, was er tut. Das Holzbauunternehmen ist per se nicht das Problem, nur wo ich so ein bisschen erschrocken war, weil ich in meiner Naivität natürlich an Produktionslinien wie eine Automobilwirtschaft gedacht habe. Und ich habe mir jetzt inzwischen einige Produktionen und Betriebe angeschaut. Die Idee kommt so langsam durch, ist aber weitem nicht Standard. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Holzbauer, die faktisch natürlich den Abbund schon, ich sag mal, automatisiert herstellen, aber dann, um, ich sag mal, eine Wand herzustellen oder eine Decke, doch wieder irgendwie zwei Leute, Anführungszeichen ein bisschen verkürzt dargestellt, mit einem Akkuschrauber am Legetisch haben, die dann die einzelnen Elemente zusammenbauen. Das skaliert natürlich nur bedingt. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, wen brauchen wir eigentlich, damit so eine Dachaufstockung funktionieren kann? Wir brauchen den Eigentümer, das bestandshaltende Unternehmen. Wir brauchen eine Kommune, die mitspielt. Wir brauchen Planerinnen und Planer, die verstanden haben, was da zu tun ist. Und ich sag mal so, in meinem Fall geht es vor allen Dingen darum, einen guten Wohnstandard herzustellen. Das heißt, eine Herausforderung, die ich an die Planer habe, ist Design to Cost. In anderen Bereichen, als ob das jetzt Automotive ist oder auch Konsumgüter, ist es absoluter Standard. Im Bau leider noch nicht. Um dann eben die Möglichkeit zu haben, mit einem Holzbaupartner das Ganze preisgünstig zu realisieren.
Jetzt hast du ja schon einige Vorteile genannt hinsichtlich der Gebäudeaufstockung. Nichtsdestotrotz hast du auch anfangs erwähnt, okay, nur 150 Vorhaben dieser Art sind in Deutschland umgesetzt worden. Woran liegt das, dass das noch so ein Nischenthema ist, obwohl das doch gewisse Vorteile mit sich bringt?
Also ich musste verstehen, die Physik ist es nicht. Das war das, was für mich ein wichtiges Kriterium war, weil da kann ich nichts dran ändern. Also wenn ich mir das jetzt mal anschaue aus Sicht eines bestandshaltenden Unternehmens, ja, eine große Wohnungsgesellschaft, da sitzt jemand, der wirklich diesen Bestand verwaltet und dessen Aufgabe ist es, diesen Bestand zu verwalten. Ich habe gelernt von den Immobilienunternehmen, dass die Menschen, die sich damit beschäftigen könnten, in aller Regel nicht die richtige Incentivierungsstruktur haben, um sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt das? Wenn ich eben auf so einem Portfolio sitze und was weiß ich, eine Reihe von Objekten mit einigen hundert Wohneinheiten betreue. Wenn ich mir eine Dachaufstockung antue, in Anführungszeichen, packe ich mir Arbeit auf den Tisch und zwar eine ganze Menge. Insbesondere, wenn man diesen ganzen Prozess einzeln durchgehen muss mit diesen ganzen Stakeholdern, die ich eben beschrieben habe, ohne dass bei mir im Geldsackel irgendwas hängen bleibt. Das heißt, die Motivation ist überschaubar, wenn ich jetzt kein großer Idealist bin. Das ist aus meiner Sicht einer der Gründe, warum es nicht funktioniert oder so selten gemacht wird.
Okay. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, du unterstützt deinen ganzen Prozess. Wie kann ich mir jetzt denn deinen Beitrag deines Unternehmens denn vorstellen? Bist du dann mehr so der Projektentwickler oder mehr der Planer oder so, der irgendwie alles zusammen mit sich vereint und dann für einen reibungslosen Ablauf sorgt? Klär uns da mal so ein bisschen auf, wie dein Geschäftsmodell funktioniert.
Also planen sollte ich nichts, dafür bin ich schlichtweg nicht qualifiziert. Das ist schon mal gut. Ich bin Unternehmer, das heißt, was mache ich? Ich bringe die richtigen Leute zusammen und bin in der Lage, eben so ein Gesamtprodukt am Markt zu verkaufen. Das habe ich bisher getan. Ich habe mir Planer gesucht, die verstehen, was ich von ihnen möchte, als ich ihnen gesagt habe, mir geht es darum, wirklich ein weitestgehend durchstandardisiertes Produkt Dachaufstockung herzustellen. Das heißt, da hängen Themen dran wie eine parametrische Planung, die im besten Fall mit Holzbaupartnern, das ist die zweite wichtige Gruppe, mit denen ich eng zusammenarbeite, bei denen gleich auf die Maschine geht. Das heißt, ich habe diesen Bruch, diesen Medienbruch von, ich bin in der Welt des Planers, des Architekten und komme dann irgendwann in die Werkplanung beim Holzbauer. Das habe ich in dem Sinne nicht. Wichtig ist aber, dass sich dann die Parteien vorher kennen und auch schon mal an einem Tisch gesessen haben. Das heißt, die erste Leistung, die wir erbringen, ist einfach diese Linie schon mal durchgeplant zu haben. Wo wir dran sind, wo aber noch einiges zu tun ist, ist an dem Produkt selber zu arbeiten. Da verfolgen wir tatsächlich im Moment zwei Ansätze. Der erste ist, ich sag mal, recht klassisch und recht aufwendig, weil eine Dachaufstockung setze ich ja immer auf ein Bestandsgebäude drauf. Das heißt, ich muss mit diesem Bestandsgebäude umgehen und das kennst du ja sicher zu Genüge. Fangen wir mal beim Tragwerk an, je nachdem. Ich meine, wir sprechen ja in meinem Fall von Gebäuden, die sind irgendwann in der Nachkriegszeit entstanden bis in die 80er rein. Da hast du halt auch einfach mal fast nichts an Unterlagen. Und selbst wenn du die Unterlagen hast, ist ja die Frage, die Wand, die hier so schön eingezeichnet ist, ist die überhaupt da und ist die auch in der Stärke da, wie sie vorgesehen war und was sind denn für Steine drin? Ja. Das heißt, ich habe einmal diese Komplexität, ich muss diesen Bestand richtig verstehen. Tragwerk ist das eine. Ich muss natürlich auch gucken, wie kriege ich meine technische Gebäudeausstattung da rein. Ja. Und da ist die Komplexität, die standardisiert werden muss. Die Herausforderung, die ich jetzt natürlich habe, als jemand, der in Produkten denkt, ist, das kriege ich nicht komplett wegabstrahiert und wegautomatisiert. Nichtsdestotrotz, das ist ein Weg, um trotzdem sehr gleichartig über, ich sag mal, rote Flaggen, die ich möglichst früh sehen will, können vielleicht nachher auch nochmal auf die Interaktion mit einem Bestandsportfolio zu sprechen kommen. Die will ich möglichst schnell sehen, damit ich halt in der ersten Phase nicht allzu viel Investitionsvolumen einfach nur in die Bestandsanalyse versenke. Ja. Zweiter Ansatz, den wir auch noch verfolgen, wo wir gerade einfach rechnen, weil wir die Komplexität einfach ein bisschen verschieben, ist zu sagen, wir haben das Bestandsgebäude und das ist schön, so wie es ist. Und ich plane tatsächlich diese Dachaufstockung, ohne das Bestandsgebäude an irgendeiner Ecke anzufassen. Das heißt, ich baue mir meine Tragwerkstruktur von der Gründung an selber und habe dann obendrauf quasi ein komplett standardisiertes Gebäude. Also wenn ich sozusagen einmal den Anschluss in Anführungszeichen habe, das, was ich oben drauf setze, ist wie ein Neubau. Das heißt, den kann ich, so wie es im Holzbau ja durchaus üblich ist, komplett durchplanen und herstellen und entsprechend montieren. 2D oder 3D, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Was ich da aber natürlich mache, ich hole sozusagen mein Problem ein bisschen weiter runter physikalisch, weil ich muss natürlich gründen an einem Gebäude, was irgendwie schon da ist. Das heißt, das ist immer der Trade-off und die Frage, mit der wir uns gerade eben auseinandersetzen, ist, was kriege ich kostengünstiger hin? Und es wird darauf hinauslaufen, dass wir halt je nach Gebäude uns einmal dafür entscheiden, Option A zu gehen mit einer intensiven Bestandsanalyse, die es nicht umsonst gibt und eben Option B zu sagen, okay, an sich ist uns der Bestand egal, aber wir müssen halt gucken, wie gründen wir. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem zweiten Teil. Also wir gründen selber und bauen letztlich die Dachaufstockung auf Stelzen dahin, wenn du es so einfach sehen möchtest. Ich habe damit natürlich auch die Möglichkeit, zeitlich unabhängig schon mal Grundsteine zu legen für eine Fassadensanierung, weil ich kann natürlich dann zum Beispiel vorgehängte Wände an dieser neuen Tragwerkstruktur mit aufhängen. Ich kann natürlich das Bestandsgebäude auch über Balkone aufwerten, wo ich auch schon mal eine Grundstruktur habe, was ansonsten normalerweise alles nochmal sehr teuer wäre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Genossenschaft denke, je nachdem, wo halt die Mittel nicht ganz so, ich sag mal, nicht ganz so in der Höhe vorhanden sind und rumliegen, dass ich alles auf einmal machen kann, kann ich natürlich dann auch gucken, dass ich mich erstmal auf die Maßnahmen fokussiere, die in irgendeiner Form, ich sag mal, auch einen Cashflow-positiven Effekt haben. Wenn ich zusätzlichen Wohnraum schaffe, habe ich das. Bei energetischen Sanierungen halt sehr eingeschränkt bis gar nicht. Und das ist eben ein zweiter interessanter Aspekt. Also das sind so die zwei Wege, die mir mit dem Produkt gehen.
Mhm. Was mir da jetzt sofort in den Sinn kommt, wenn ich jetzt so in der Lage eines Kritikers denke, mhm. Oh, das kann doch nicht sein, das zerstört das Stadtbild, der Bestand, der soll doch so weiter hoch bleiben, wie wir es bisher gewohnt waren. Und ja, das kann ja das Gebäude von der Optik oder von der Ästhetik, vom Schaubild her zerstören. Sind das so Punkte, die du immer wieder mal hörst, wenn es jetzt um solche Dachaufstockungen geht, weil ja dann doch, sagen wir mal, die Fassade an sich ja, geändert wird? Und gibt es auch noch so andere Punkte, die immer wieder auf Skepsis oder Herausforderungen stoßen?
Also die Frage der Ästhetik ist hoch individuell. Das heißt, auch wir beide werden wahrscheinlich nicht zwingend da eine Lösung für finden. Das höre ich tatsächlich relativ selten. Das hängt aber auch möglicherweise damit zusammen, mit welchen Eigentümern ich halt zusammenarbeite. Ich meine, das, was für uns nicht darstellbar sind, weil es eben der Produktidee komplett widerspricht, sind halt Eigennutzer in irgendeiner Form. Weil mein Produkt funktioniert nicht mehr, wenn alles individuell sein muss, was ja absolut seine Berechtigung hat, sondern wir sprechen halt über Geschosswohnungsbau, der in aller Regel dann eben vermietet wird. Da habe ich das Problem weniger, aber was natürlich passieren kann, ist mir jetzt so noch nicht untergekommen, aber ich warte nur auf den Tag, dass natürlich eine Kommune sagt, hier ist nicht. Ne? Also im Sinne von, gefällt uns nicht und ist ja auch völlig legitim. Also die Diskussion wird kommen und da kann man sich trefflich drüber streiten, entweder man findet halt eine Einigung oder nicht. So, das gehört mit dazu. Was dann wirklich ästhetisch schön ist, wie gesagt, das weiter zu diskutieren, das führt, glaube ich, zu nichts hier bei uns an der Stelle. Was ich aber gerne ergänzen möchte, wenn ich jetzt über so eine Gesamtmaßnahme nachdenke und die meisten realisierten Projekte, Dachaufstockungen sind immer verbunden oder die meisten sind eben verbunden mit einer energetischen Sanierung. Und da gehe ich im Zweifelsfall genauso an die Fassade und das Gebäude sieht anders aus. Solange ich meinen ästhetischen Anspruch nicht verliere, glaube ich nicht, dass das jetzt in dem Sinne unbedingt schlecht ist. Ja. Du hattest ja noch gefragt, was mir sonst so entgegenschwappt an Vorbehalten. Und eine Sache habe ich schon erwähnt. Es ist halt die wahrgenommene Komplexität, was absolut nachvollziehbar ist, wenn halt meine Aufgabe ist, einen Bestand zu verwalten, ist es einfach schwierig, diese ganzen Stakeholder, und wir haben ja noch gar nicht über Mieter gesprochen, die ja in diesem Gebäude auch noch drin sind und auch bitte da drin bleiben sollen, das einfach zu handeln. Das heißt, das ist das Erste. Und das ist eben mein Ansatz zu sagen, wir, und da habe ich auch ein nettes Gespräch gehabt mit jemandem, der mir das auch nochmal, wie du gesagt hast, ein bisschen kritisch auseinandergenommen hat. Wir verfolgen einen No-Frills-Ansatz. Was heißt es für die Person, die das beauftragt? Es reicht im Zweifelsfall, wenn ich die Person dreimal sehe. Ja, also wir müssen uns einmal das Portfolio anschauen, die richtigen Objekte auswählen. Nach einer Prioritätenliste müssen wir dann gegebenenfalls in den Bestand rein. Da müssen wir uns auch nochmal sehen. Und ab dem Zeitpunkt sind wir in der Lage, dann eben auch einen entsprechenden Preis zu quantifizieren. Und ich sag mal so, die Renditeberechnung, das kann ich auch selber machen. Also im Zweifelsfall geht es dann nur noch darum, einmal zu nicken. Und mit Ausnahme der Genehmigung, weil darüber haben wir halt nur bedingt Kontrolle, können wir auch relativ klar sagen, wann das wie fertig wird. Und dann sehen wir uns halt einfach dann wieder, wenn es bezugsfertig ist. So. Und mit dem Ansatz mache ich mir natürlich dann nochmal andere Türen auf. Ja.
Wenn ich das jetzt nochmal für mich in eigenen Worten zusammenfasse. Also diejenigen, die über Bestandsgebäude, sagen wir mal, in gewissen Stadtvierteln verfügen, die sagen, okay, hey, wir würden gerne unsere Gebäude in unserem jetzigen Bestand erweitern, indem wir eine Dachaufstockung hinzufügen. Und dann kommst du ins Spiel, sie setzen sich mit dir in Verbindung und du wickelst letztendlich das ganze Projekt ab und bietest dir eine gewisse Art Dienstleistung, indem du die Partner, auch das Bauunternehmen und so mit ins Boot holst und dabei, sagen wir mal, die Gebäudeverwalter, Eigentümer oder auch diese Bestandsunternehmen hier unterstützt.
Genau, also das ist halt letztlich keine 100% Entlastung, ich sag mal, von den Dingen, die halt zu tun sind. Beim Zweifelsfall, je nachdem, wie engagiert der Bestandshalter ist, kann er natürlich auch die ganze Zeit dabei sein. Also ich meine, ich komme ja aus der Softwarewelt, natürlich kannst du dir mehr oder weniger online anschauen, was dann da eben passiert. Aber in der Regel haben die Leute mehr als genug zu tun. Das heißt, es interessiert sie in dem Sinne nicht. Und du kaufst ja halt sozusagen bei mir nicht den Prozess, sondern das Endergebnis der Aufstockung.
Okay, springen wir doch so ein bisschen zu deinen Erfahrungen, wie du auch dein Unternehmen gegründet hast. Jetzt jemand, der jetzt vom Background her jetzt nicht direkt von der Baubranche ist. Wie waren denn so die ersten Begegnungen mit den Leuten aus der Fachwelt? Sei es den Planern, sei es den Bauunternehmen. Wie waren denn da deine ersten Erfahrungen, als du deine Idee oder ja, deine Idee gepitcht und vorgestellt hast?
Also ich bin natürlich da völlig naiv rein und habe halt festgestellt, es sind zum Teil auch innerhalb der Bauwirtschaft völlig verschiedene Welten, die aufeinander prallen. Und ich bin immer wieder überrascht, insbesondere bei Planerinnen und Planern gibt es ein riesiges Spektrum. Ich habe mir halt einige Leute angehört und durfte mit ihnen sprechen, die mir gesagt haben, dass das ästhetisch alles totaler Mist ist. Ich sagte, ja, das mag ja sein. Die Perspektive davon ja haben. Das Ding ist, mit dem Anspruch schaffe ich es halt nicht, unser Riesendelta bei bezahlbarem Wohnraum irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann auf der anderen Seite des Spektrums habe ich halt die Leute, die sagen, das finde ich richtig gut, da möchte ich mitwirken. Und vergessen wir mal hier die HAI und Leistungsphasen und so weiter. Denk mir das wirklich mal als Produkt. Ja? Das heißt, da hatte ich dieses Spektrum. Ich muss sagen, ich liebe Holzbauer mit ihrem absoluten Pragmatismus. Das heißt, da kommen wir super gut zu Rande. Und auch wenn ich halt eher im Dienstleistungs- und Softwarebereich zu Hause bin, also auch diese Produktionsprozesse, das begeistert mich total. Das heißt, immer dann, wenn ich die Gelegenheit habe, so eine Produktion zu besuchen, dann bin ich natürlich total on fire und haben immer eine gute Zeit mit den Holzbauern. Ja. Das ist so ein bisschen das Spektrum. Und das, was ich ja eben schon mal erwähnt habe, ich habe so ein paar Sachen eben dann doch relativ schnell verstanden, die für mich undenkbar waren. Und deswegen ist es aus meiner Sicht als Unternehmer, der von außen da reinkommt, super wichtig, einfach diese Gespräche zu führen mit allen Beteiligten, die ich da so brauche. Dass halt sozusagen die Prozesskette, ich komme von irgendwie einer Entwurfsplanung hinten zum Gebäude, wenn wir jetzt mal beim Holzbau bleiben, dass das auf gar keinen Fall gesetzt ist, dass das gut funktioniert. Ich meine, das liegt halt eben, wie ich es erwähnt habe, an Leistungsphasen, die halt auch nicht so richtig zum modernen Holzbau passen etc. Und je nachdem, wer mich beauftragt, werde ich halt einfach für Leistungen, die ich eigentlich erbringen müsste, nicht bezahlt. Das heißt, du kannst den Leuten nicht mal unbedingt böse sein. Aber das hat bei mir relativ schnell dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir wickeln das nur in Anführungszeichen in festen Gruppen ab, die sich vorher kennen. Wenn der Bestandshalter sagt, nee, da müssen wir jetzt jedes Einzellos ausschreiben, dann sage ich, dann mach das bitte, aber dann funktioniert es nicht mit dem, was ich dir anbieten möchte und das ist auch völlig in Ordnung. Genau, also das waren so einige Beobachtungen. Ich hatte am Anfang selbstverständlich einen gewissen Respekt davor, fachfremd in eine für mich neue Branche zu gehen. Ich muss gestehen, mittlerweile bin ich eher der Meinung, dass das ein richtiges Asset ist, weil ich habe halt keine Jahrzehnte, ich sag mal, Tradition und Legacy, von der ich mich nicht lösen kann. Also Fakt, ich habe sie nicht. Das heißt, ich kann mir jederzeit erlauben, jede blöde Frage zu stellen und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie man arbeitet, konstruktiv, aber auch einfach mal zu hinterfragen, zu sagen, warum macht man das denn eigentlich so? Insbesondere, weil ich ja eben andere Prozesse gewöhnt bin. Und da ist meine Erkenntnis, dass es gut ist, dass insbesondere so eine Produktidee jemand treibt, der von der ganzen Geschichte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich kompensiere das halt eben einfach durch starke Partner. Ja? Weil ich meine, ich kann natürlich als Unternehmer ohnehin nicht der Experte sein für Holzbau, für eine entsprechende Planung, für Genehmigungsprozesse. Und auf der anderen Seite reizt mich das natürlich alles, mich da richtig reinzugraben. Besten geht das aber, wenn man eben die richtigen Leute hat, mit denen man zusammenarbeitet.
Was waren denn in dieser Lernphase auch des Lernens der, sagen wir, der doch Aufstockung im Allgemeinen von technischer Welt, aber auch im Allgemeinen, was waren da so deine größten Erkenntnisse und Learnings, die du hier als Unternehmer gesammelt hast?
So, zunächst war für mich mal das Wichtigste zu verstehen, dass die Physik uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Das hatte ich ja eben auch schon mal erwähnt, da kann ich nichts dran ändern. Es ist aber faktisch so und durch einige Studien belegt, dass auf ein Durchschnittsgebäude in Deutschland, ohne dass man was macht, mit Ausnahmen von Schäden natürlich, schon mal 1,3 Stockwerke draufgehen sollen. So, jetzt ist natürlich die Frage, mache ich das konventionell, mache ich das in Holz? Das Durchschnittsgebäude bringt dir natürlich auch nur bedingt was, weil ich habe es ja eben schon mal erwähnt, wenn ich sozusagen wirklich auf die Tragwerksstruktur des Bestandsgebäudes aufsetzen will, dann muss ich das verstehen. Aber ich habe einfach schon mal ein Potenzial, was brach liegt, wo ich relativ kostengünstig eben zu meiner Draufstockung komme. Das war das eine. Und das zweite war eben, wie macht man es dann? Ich habe tatsächlich von Zukunft Bau eine Anleitung gefunden, How to Dachaufstockung von 2019, und bin dann auch mal durch, auf welche Ideen man noch kommen könnte. Ich hatte Schäden erwähnt, Schadstoffe sind aber auch ein Thema, weil ich habe in jeder Bauperiode habe ich irgendwas. Und wenn ich es halt nicht so mache, dass ich meine Stelzen baue und mir das Bestandsgebäude in Anführungszeichen egal ist, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, muss ich damit auch wieder umgehen. Und ich habe relativ schnell verstanden, wie komplex das Ganze dann ist. Und da habe ich gesagt, das ist eine super coole Challenge, das will ich angehen. Weil wenn wir das in den Griff kriegen, dann sollten wir in der Lage sein, in wenigen Jahren dann doch auf die Art und Weise mal ein paar 10.000 Wohnungen zu bauen.
Jetzt hast du es gerade gesagt, 10.000 Wohnungen, auch von der Politik her, das mit den 400.000 Wohnungen, das Ziel, das auch umzusetzen. Also viele Herausforderungen, die wir hier in Deutschland haben. Was denkst denn du, was sind denn so die größten Hürden, Herausforderungen, die wir hier allgemein in der Baubranche, vor allem jetzt hier in Deutschland, denn haben, die uns da auch daran hindern, einfach schneller uns auch vorzubewegen und Ergebnisse erzielen zu können?
Da sind eine Reihe von Sachen, die bei mir sofort in den Kopf kommen. Wir haben ja über die Zusammenarbeit, ich sag mal, der Branche an sich zwischen Planern und Ausführenden, das habe ich schon mal so ein bisschen angerissen, da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob diese starke Fragmentierung, die ich insbesondere auf der Seite der Ausführenden wie auch der Planer habe, ob das richtige Setup ist, um wirklich innovativ zu sein, weil ich brauche halt einfach gewisses Maß an freien Mitteln, um Innovationen finanzieren zu können. Und in einem 5-Mann-Büro ist es ja super schwierig. Also ich meine, in meiner beratenden Tätigkeit muss ich auch mal darauf achten, wie groß ist ein Unternehmen, sodass ich A, da den Wert erzeugen kann, den ich halt nochmal als Berater erzeugen muss. Und als zweites eben auch, können die mich realistischerweise bezahlen für diese Leistung, ja? Das heißt, das ist der eine Teil, Zusammenarbeit innerhalb der Wertschöpfungskette Bau, Fragmentierung des Marktes und, ich sag mal so, das ist der Elefant im Raum. Ich habe es die Tage gehört von Herrn Ehret, der in einem anderen Podcast zu Gast war, und er sagte, unsere Bauordnungen sind Neubauordnungen. Und das fand ich interessant. Ich meine, mir steht es nicht zu, das zu bewerten, weil dafür bin ich da nicht tief genug drin. Aber jetzt nehmen wir mal an, dass der gute Mann schon ein bisschen was gesehen hat und das entsprechend einordnen kann, sage ich, ja, klar. Und das ist toll für das, was wir neu bauen. Das Ding ist nur, und die Zahl kennst du ja auch, also die Gebäude, die wir irgendwie in den nächsten, also die wir bis 2050 oder 2060 haben, 85% davon stehen schon. Das heißt, wenn wir bauen wollen, müssen wir überwiegend den Bestand bauen. Das heißt, auf der regulatorischen Ebene ist einfach noch viel zu tun. Und ich meine, Verena Huberts hat ja durchaus jetzt mal einen interessanten Aufschlag gemacht. Stichwort Bauturbo. Finde ich super. Unser Föderalismus tut uns natürlich auch keinen Gefallen, dass wir das Ganze dann nochmal 16 Mal haben. Ich wünsche ihr viel Erfolg damit. Ich sehe aber auch, dass, wenn man den Föderalismus dann mal bis zum Ende versteht, insbesondere bei den großen, ich sag mal, Dingen, die sie jetzt eben ändern möchte in dem Entwurf, dass letztlich der Hebel wieder bei den Kommunen liegt, was in der Sache natürlich richtig ist, aus meiner Sicht. Aber wenn jemand keine Lust hat, dann bringt es wiederum gar nichts. Das heißt, ich drücke uns allen die Daumen, dass die Kommunen die Opportunität in die Hand nehmen und zumindest mal eine erste Erleichterung bringen. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt vertiefen müssen, weil das haben so viele Leute schon auseinandergenommen. Auch, ich sag mal, diese Regelwut im Sinne von, was alles definiert sein muss. Und ich hatte zuletzt einen Vortrag gehört von der Dame, die bei Straßen NRW als technische Direktorin zuständig ist. Und die sagte, sie hatte nach der Ahrtal-Katastrophe einige Brücken, die dringendst repariert werden mussten, und durfte tatsächlich einen innovativen Anbieter nicht mit reinnehmen, weil es dazu keine geeignete DIEM-Norm gab, um das entsprechend abzubilden. Und ich gesagt habe, ich glaube, wir sollten daran dringend was ändern. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch, wie herausfordernd das ist. Ich sag mal, ein solches Konstrukt aus Regeln und insbesondere der gute Stand der Technik, das aus, ich sag mal, einer zehntenlangen Historie wirklich ordentlich zu verschlanken. Also ich wünsche mir das. Ich fürchte aber, selbst wenn wir einige Menschen finden, die sagen, wir setzen das jetzt um, dass das noch eine ganze Zeit dauern wird.
Ja, das ist eine riesen Aufgabe für die deutsche Politik allgemein, Deutschland mit den ganzen unterschiedlichen Richtlinien, Regelwerken, Normen, die wir hier nun haben, klarzukommen. Auf der einen Seite geben sie natürlich auch eine gewisse Sicherheit und ermöglichen einen hohen Qualitätsstandard. Auf der anderen Seite verlangsamen sie enorm gewisse Abläufe und Prozesse. Kommen wir so ein bisschen zum Ende hin. Und zwar, jetzt hast du ja schon vieles erlebt. Was mich jetzt noch gerne interessieren würde, jetzt gerade in deiner aktuellen Phase mit deinem Unternehmen, was war denn so bisher dein spannendstes oder auch herausforderndstes Projekt? Und wie hast du denn das für dich oder dein Team, dein Unternehmen denn gelöst?
Da würde ich in aller Kürze zwei erwähnen. Das Spannendste ist mit Sicherheit genau das, was ich gerade mache, also wirklich mal konsequent Dachaufstockung als Produkt zu denken, eben mit den Partnern, mit denen ich zusammenarbeite. Ganz einfach, weil der mögliche Impact da gesellschaftlich, nicht nur für mein Portemonnaie, weil da mache ich mir jetzt weniger Sorgen drum, einfach mal substanziell ist. Wenn wir das hinkriegen, dann arbeiten wir ganz stark an dieser Wohnraumproblematik, die wir angerissen haben. Wenn ich auf der anderen Seite das herausforderndste Projekt nehme, dann muss ich in Anführungszeichen direkt an ein Startup-Projekt denken, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Da bin ich über einen Investor in ein 18 Monate altes Startup gekommen, um das letztlich, also es, so bescheuert sich das anhört, zu sanieren beziehungsweise die Insolvenz abzuwenden. Und da bin ich, also gut, ich meine, wenn man da frisch als Geschäftsführer reinkommt, ist der tatsächliche persönliche Schaden, den man davon trägt, überschaubar. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine extrem herausfordernde Situation, also sowohl in der Art und Weise, dass das alles jetzt schnell erledigt werden muss mit sehr überschaubaren Mitteln. Man stellt sich aber natürlich auf der anderen Seite auch die Frage, okay, was heißt das denn für mich persönlich? Weil letztlich bin ich dafür verantwortlich und hafte im Zweifel. Das war ein super knackiges Projekt. Es ist mir dann letztlich gelungen, die Insolvenz abzuwenden. Mussten dann aber auch feststellen, dass dieses Startup vielleicht dann doch nicht ganz so gut am Markt platziert ist, wie es sozusagen sein müsste, um das sinnvoll weiterzuführen. Aber das gehört eben auch dazu. Das ist das Startup Life.
Ja, das sind Erfahrungen, die muss man einfach machen, ja. Sehr schön. Alles klar. Herausforderung, Projekt. Zum Schluss stelle ich immer noch die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und jetzt würde es mich auch von deiner Seite interessieren, Georg, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Tatsächlich ist es eher eine Art zu bauen und eine Art Architektur. Ich habe gute Freunde, die aus dem Jemen kommen. Und ich weiß nicht, ob du mal so Bilder gesehen hast aus Sanaa mit, ja, faktisch, ich weiß nicht, ob es nach deutschem Recht schon Hochhäuser wären, aber auf jeden Fall 7-8 Stockwerken aus Lehm. Und ich weiß gar nicht, wie die Tragwerkstruktur angeht. Und ich habe eben einen guten Freund, der mir das mal so ein bisschen gezeigt hat. Ich war nicht vor Ort, weil wir kennen uns noch nicht lange genug, sodass ich da sicher hätte hinreisen können in der Zwischenzeit. Wenn es geht, also wenn sich die Situation im Jemen soweit beruhigt hat, würde ich unfassbar gerne mal hin und mir das in Natura anschauen.
Okay, Sehr schön, das glaube ich. Und ja, diese Kulturen haben wirklich auch viel vorzuzeigen, auch von der Baukultur und von der Vergangenheit ist ja wirklich auch eine sehr langlebige Kultur von den Menschen her. Es ist natürlich schade, dass da jetzt aktuell diese Umstände sind. Nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt auch hier am Ende der Folge bei dir recht bedanken für die tolle, spannende Folge, auch für die tollen Einblicke rund um das Thema Dachaufstockung hatten wir so bisher auch nicht und wünsche dabei auch mit deinem Unternehmen ganz, ganz viel Erfolg und finde ich gut, dass du so einen tollen Beitrag zur Wohnwende leistest. Sehr schön.
Vielen Dank, Daniel.